dann war sozusagen letztes Rettungsboot, nochmal einen Berater reinzuholen, wo wir davor schon welche hatten, wo es nicht funktioniert hat.
Und haben gemerkt, hey, geile Läden kaufen das. Und die kaufen das auch noch nach. Wir sind jetzt aktuell bei so einem Daily Ad Spend von 2,5.
Online-Shop-Geflüster. Psst. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Wir sitzen hier in Stuttgart bei Sebastian und Andi von 3 Foodies. Vielen Dank, dass wir euch besuchen dürfen. Stellt euch gerne vielleicht im ersten Schritt mal vor, wer seid ihr und was macht ihr?
Ja, hallo, ich bin Andreas, einer der Gründer von 3 Foodies. Und wir sind super spezialisiert im Moment darauf, Bolognese in der Dose herzustellen. Und das hier ist mein Partner, der Sebastian.
Ich bin Sebastian, Chief Bolognese Officer bei 3 Foodies. Ich bin der, der fürs Produkt verantwortlich ist und ich bin der Co-Founder.
Sehr geil. Wir arbeiten jetzt seit, ist es schon ein Jahr, was wir zusammenarbeiten oder sind es 8 Monate? Ich weiß es nicht.
Im Mai ist es ein Jahr. Wir haben angefangen zum 5. Mai.
Ja, sehr gut. Also fast ein Jahr jetzt. Erstmal richtig geil, dass wir jetzt hier sein dürfen. Wir wollen ja heute einfach mal so ein bisschen über die Zusammenarbeit sprechen und vor allem über eure Erkenntnisse, sage ich mal, seit Start der Unternehmensgründung, was so die Wachstumsschritte waren und was vielleicht auch so Aha-Momente auf dem Weg waren. Vielleicht holt ihr die Leute mal im ersten Schritt ab, wie seid ihr auf die Idee gekommen, Bolognese in der Dose zu verkaufen? Ist ja jetzt erstmal auf den ersten Blick zumindest nicht so super sexy vom Geschäftsmodell.
Naja, ich bin nicht auf die Idee gekommen, auf die Idee ist er gekommen.
So, also ich habe immer super gern zu Hause die Bolognese meiner Mutter aufgetaucht aus dem Tiefkühlfach. Mhm. Ja, da bin ich zu Hause ausgezogen und musste auf einmal selber kochen oder habe einfach meine Bolognese nicht mehr so bekommen, wie ich es wollte. Und das Tiefkühlfach in der Studentenwohnung war auch ein bisschen klein. Dann habe ich alle Bolognese-Sorten, die es gibt, ja, damals gab es von Einstiegsmarken für 3,99 Euro bis hin zur Super-Luxus-Bolognese für 17 Euro, habe ich mir alles durchbestellt. Nichts hat mir dauerhaft getaugt. Das eine war viel zu teuer für mich als Student und das andere hat mir überhaupt nicht geschmeckt, weil das eher so ein Brei war. Und dann habe ich gedacht, es wäre doch mega geil, eine Bolognese zu machen, cool verpackt, die auch noch richtig gut schmeckt, wo ich mir einfach eine Dose aufmache und es esse. Und dann habe ich immer in meinem Freundeskreis gefragt, wer kann denn sowas machen und habe nachgedacht, wer ist ein guter Koch und so, weil ich bin selbst nicht der, ich bin passioniert, aber ich kann es nicht gut und bin dann auf den Sebastian gekommen, weil der kocht seit er gefühlt 8 Jahre alt ist und redet den ganzen Tag nur vom Essen. Ich habe gesagt, Basti, organisier mir doch mal bitte die Bolognese, dass ich versorgt bin. Und dann haben wir ja noch einen dritten im Bunde, der ist Marketing-Spezialist, hatte so eine kleine Agentur. Und dem habe ich verkauft, dass er doch bitte das sexy Packaging machen soll. Und dann habe ich mir Geld von meinem Vater geliehen und dann haben wir losgelegt und hatte ich dann 18.000 Dosen Bolognese auf Lager und kein Mensch hat eine gekauft.
Ja. Wann war das? Wann habt ihr genau gestartet? War das 22?
Dann ja, das war insgesamt war 2016.
Ach, so lange ist es schon her.
Der ist 2016 auf mich zugekommen, hat gesagt, hey, lass uns doch eine Firma machen, die Bolognese und geile Ragouts herstellt. Und dann habe ich erstmal abgewunken, habe gesagt, nee, also auf uns hat die Welt ehrlicherweise nicht gewartet. Und ja, und dann ist aber sehr hartnäckig geblieben, weil eine ganz große Kompetenz ist von ihm, dass er Leute überzeugen kann und das sehr hartnäckig und eine Idee richtig, richtig durchsetzt bis zum Ende. Er gibt nicht auf, bis er irgendwie eine Idee, eine Vision, die er im Kopf hat, irgendwie weitergeführt hat. Und dann ging das halt so weiter an einem Weihnachtsessen, wo kam dann der Dritte im Bunde, der Patrick, noch mit ins Spiel. Wir haben uns drüber unterhalten. Ich wollte das eigentlich erst noch so ein bisschen beratend machen. Dann hat er mich irgendwie so ein bisschen gecatcht. Hey, komm, mach doch mit. Wir finanzieren das und so weiter. Das ist doch eine spannende Geschichte. Und ich habe selber einen Faible fürs Essen gehabt. Meine Oma war Köchin. Ich habe irgendwie mit 4 schon Spätzle geschabt und habe denke eigentlich immer nur ans Essen. Ich gehe in Urlaub dahin, wo man gut essen kann. Das ist irgendwie so mein Hauptfokus. Und ja, und dann war ich in der Modebranche tätig damals. Und die Modebranche war damals so ein bisschen am Schwächeln. Es war Familienbusiness. Und ich dachte, ich gucke mir das mal an. Mhm. Und habe aber mal ein paar Lieferanten mir dann 2017 angeschaut. Und initial gegründet haben wir im Oktober 2017.
Ach krass, ich wusste gar nicht, ja, dass es schon so lange her ist. Was ist dann seit 17 bis 22, was habt ihr da gemacht?
Vielleicht erzähl noch mal kurz, welche Probleme wir hatten. Wir hatten ja ein Problem identifiziert bei den Bolognese-Soßen, die fertig sind und sind. Der Basti ist dann zum Hersteller gegangen, in die Gespräche gegangen und hat gesagt, wir wollen eine Bolognese machen ohne Bindemittel, ohne zu viel Gerste, einfach eine wirklich hausgemachte. Und da haben die Hersteller alles gesagt, das kannst du nicht machen und das. Und wir haben das dann echt, wir mussten das durchdrücken, dass wir das machen auf unser Risiko, haben da ja auch gleich 18.000 Dosen abkaufen müssen.
Ja.
Ja. Und haben dann unsere Qualität sozusagen durchsetzen müssen oder der Basti hat es gemacht. Ja. Da haben wir überhaupt keine offenen Türen mit eingerannt mit dem Thema, dass wir da ein bisschen weggehen vom Industriestandard.
Ja, also es war halt einfach so, dass wir unser initiales Produkt, mit dem wir mal angetreten sind, war, dass wir halt gesagt haben, wenn wir eine Bolognese machen, dann muss sie ganz besonders sein. Dann haben wir gesagt, so das besondere Ragout ist Kalb. Anstatt Pancetta haben wir mal mit Parmaschinken angefangen. Wein muss ein alter sein, natürlich aus Italien, der auch schon gereift war, haben dann eine ganze Palette mit Wein kommen lassen und so weiter. Aber zu dem eigentlichen Ding, was der Andi jetzt gerade gesagt hat zum Produkt war, das gibt so ein gewisses Gesicht der Ware, was damals so ein gewisser Standard war. Ein Fertigprodukt musste nicht nur zum Füllen, sondern musste auch einfach nur von dem ganzen Look entsprechend gebunden sein. Da wurden uns verschiedene Zusatzstoffe empfohlen, die das Produkt gut binden. Die haben gesagt, ihr nehmt viel zu viel Olivenöl. Olivenöl ist auch nicht so gut. Nehmt auch lieber Sonnenblumenöl.
Zu einem teuer, das Olivenöl.
Genau, das auch noch. Aber das Preis war ja, wir haben das ja erstmal preisunabhängig gemacht.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, da setzt sich oben Fett ab. Das sieht doch nicht schön aus. Wer will denn das? Dann haben wir gesagt, wieso, aber wenn ich jetzt irgendwie eine Bolognese einfriere und das daheim mache, da setze ich doch das Fett oben auch ab. Das ist doch irgendwie unser Kriterium, wie es ausschauen muss.
Ja.
Und ja, und so sind wir halt einfach mal da 2017 gestartet. Erstmal mit einer kleinen Testproduktion haben wir, glaube 45 Dosen oder so gemacht. Und bei diesen 45 Dosen haben wir dann damals gesagt, so und so ist unsere Rezeptur, haben dann gesagt, wir wollen bitte auch die Karotten ganz klein geschnitten haben, so ein gewisser Standard sind 10 mm und geschnitten bekommen haben wir es in, wir wollten es eigentlich in 5 mm geschnitten haben. Dann haben wir es doch in 10 mm dort bekommen, haben wir gedacht, komm zum Testen, kein Problem.
Ja.
Ja, und dann haben wir einfach mal dieses Produkt, so wie es war, ohne irgendwie groß drüber nachzudenken, haben wir die von den 45 Dosen 40 verteilt an Freunde und die haben gesagt, wow, das kommt aus einer Dose raus, das ist ja unglaublich. Wo kann man denn das kaufen? Das müsst ihr auf jeden Fall machen. Und vor allen Dingen, was sich damals schon so ein bisschen rausgestellt hat, über diese große Stückigkeit, die wir da hatten, über die Karotte, über die Staudensellerie, auch über das Fleisch, was wir gröber durchdrehen, das fanden die Leute total cool, weil sie plötzlich mal gesehen haben, was ist denn wirklich in dem Produkt drin.
Ja, safe, ja, ist halt einfach realer wie selbst gekocht, ne, wenn so große Stückchen drin sind. So eine andere Bolognese, die du kaufst, ist ja meistens so wie püriert fast. Einfach eine Soße, die man am Ende bekommt, ne?
Ja, aber das ist ja auch so dieses Prinzip, um was es denn eigentlich geht.
Ja.
Weil da sind wir auch irgendwo so ein bisschen bei der Qualität.
Ja.
Weil wenn wir jetzt gerade uns so andere Marken anschauen, die auch mit Bio und so weiter werben, die auch sich hinstellen und sagen, wir nehmen nur das Beste und für uns war klar, wir brauchen nur das und das. Da sage ich, okay, aber das Fleisch ist so klein gehäckselt, wenn man das so mal analysiert, sieht man, die Stücke sind irgendwie 0,5 mm groß, dann ist viel Bindung etc. drumherum und dann kommt genau das raus, was wir ja nicht machen wollten, warum ja auch Bolognese oder viele Fertigprodukte so einen schlechten Ruf haben. Das Ganze dann noch aufgemixt mit ein bisschen modifizierter Stärke, dann kommen immer noch ein bisschen Trockenkräutermischung dazu und dann haben wir so den Basic Taste von fertigen italienischen Soßen in Deutschland.
Ja, dazu noch?
Ja, du merkst schon, wir könnten stundenlang über Bolognese reden.
Ich wollte gerade auch reingerätschen.
Genau.
Wir probieren ja gleich auch das Produkt, das nehmen wir auch noch auf.
Also wir könnten 24 Stunden über unser Produkt reden, aber ich glaube, das überlassen wir dann, das machen wir dann zu Hause selber.
Ja, aber was ist jetzt von 2017 bis zu dem Punkt, wo wir uns kennengelernt haben? Vielleicht mal in ein paar Sätzen, was ist da gegangen? Weil es sind ja einige Jahre auf jeden Fall dazwischen. Und als wir angefangen zu arbeiten, wart ihr auch noch nicht auf einem Niveau, sage ich mal, von 4 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Nein. Vielleicht da mal ganz kurz die Journey durch.
Also wir sind am Anfang, haben wir gestartet, haben das in ein paar Feinkostläden platziert, haben online einfach ein bisschen Google AdWords gemacht und haben im Prinzip dann, haben die erste Produktion gleich zu einem Logistiker gebracht.
18.000. Das war 2017 auch?
Ja, 2018 dann haben wir das da eingeliefert, volle Palette und haben eigentlich so gut wie nichts verkauft. Ja, jeder fand es geil, aber unser Produkt war noch sehr teuer, weil wir auch in der ersten mit so Lieferanten oder Produzenten zu verhandeln mit in den ganz jungen Jahren, da wurden wir halt, wir hatten einfach noch keine kompetitiven Preise, weil die Stückzahlen waren klein, wir waren für die ein Einmalkunde, da kommst du einfach nicht hin. Wir dachten dann, komm, wir gehen, haben auch mit Edekanon oder mit LEHs haben wir gesprochen, die haben alle gesagt, ja, super Produkt, aber Naming, Preispunkt und so weiter hat alles nicht gepasst. Dann sind wir auf ein paar Messen gegangen.
Also so, die ganze Klaviatur.
Wir hatten eine mega kleine Fanbase, die haben das auch immer monatlich gekauft, aber da redest du über 100 oder 200 Stammkunden, die wir uns da mühsam aufgebaut haben.
Ja.
Und da sind wir eigentlich nicht wirklich zu Potte gekommen. Die Logistikkosten haben uns immer aufgefressen.
Ja.
Amazon haben wir gemacht, aber auch mit irgendwie mäßigem Erfolg. Logistikkosten haben uns aufgefressen. Dann haben wir es quasi wieder ins Kinderzimmer gezogen und haben es selber gepackt. Und im Prinzip war es gut, dass wir in der ersten Rutsche gleich 18.000 Dosen auf Lager hatten. Weil sonst hätten wir vielleicht zwischendrin mal aufgegeben.
Mhm.
Weil ich konnte, nachdem ich das Geld besorgt habe, nicht sagen, ich esse jetzt die restlichen 10.000, danke für die Kohle, ich bin versorgt. Ja, ich musste irgendwie schauen, dass ich das Zeug loswerde. Da bin ich auf Wochenmärkte gefahren, habe das an irgendwelchen Käsewegen noch untergebracht.
Geil, aber ich habe auf dem Käsewagen gearbeitet früher.
Ja, genau. Und das war so unser Ding. Oder haben so kleine Firmengeschenke zu Weihnachten, so Boxen zu Hause gepackt und haben das dann tatsächlich geschafft, aber mit viel Mühe und Zeit. Diese 18.000 Dosen zu verkaufen.
Bis wann? Also wann waren die leer, die 18.000?
Boah, das hat gedauert.
Da kommt der Zahlenmensch wieder.
Ja, also wir haben, um es mal so in Hard Facts zu sagen, Ende 2017 erste Produktion, 18 Auslieferungen, Online-Shop gestartet, erste kleine Ads gemacht mit mäßigem Erfolg, versucht irgendwie ein bisschen voranzukommen, es auch vor allen Dingen beruflich so mit einem 30% Fokus gemacht, so ein bisschen nebenher.
Ja.
Dann haben wir da ein bisschen 19 verkauft und wir wussten irgendwie Ende 20 haben wir dann gemerkt, hey, unser MHD läuft irgendwann aus. Und haben es dann mit Ach und Krach so wegbekommen, haben dann die letzten paar Trays, die wir noch hatten, noch ein bisschen verschenkt an Freunde und so weiter und an Partner, mit denen wir was gemacht haben.
Ende 20 meinst du, oder?
Ende 20, genau. Ja. Und dann kam aber 20 und das war für uns so ein bisschen der Change, kam nicht nur Corona, sondern es kam auch ein größerer Hersteller ein bisschen auf uns zu. Es gab ein paar glückliche Fügungen, die Inhaber haben das mal gegessen gehabt, wir kannten einen, der da angefangen hat und die haben sich damals in der Zeit überlegt, hey, eigentlich ein gutes Produkt, bevor wir irgendeine Marke selber gründen, lass uns doch mal mit denen unterhalten. Dann haben wir 20 angefangen zu entwickeln mit Handmustern, haben 21 dann mit denen weitergemacht, dass wir entsprechende Testproduktionen gemacht haben, sind da auch schon in eine erste Nullserie mit denen reingegangen, haben dieses Produkt entwickelt mit denen und haben zusätzlich noch unser eigenes Business nebenher so ein bisschen weiterlaufen lassen, weil wir einmal auch ein bisschen vorarbeiten wollten, um mit dem großen Hersteller ins Geschäft zu kommen. Auf der anderen Seite wollten wir auch unseren Feinkostbereich so ein bisschen weiterhalten. Es waren zwar nicht viele Kunden, aber da war auch irgendwie die Liebe zur Sache da, dass wir gesagt haben, hey, jetzt haben wir schon so viel Zeit reingesteckt, jetzt lass uns doch da auch ein bisschen weitermachen.
Ja, safe. Ey, was ich aber wirklich interessant finde, das, was ihr gerade erzählt habt, von 16 bis Ende 20, ich meine, es sind 4-5 Jahre, das beobachten wir so häufig bei kleinen Online-Shops, die halt irgendwie aus einer Leidenschaft heraus starten. Ich glaube, das ist ja auch eine Sache, die bei euch so eine Realisation war in den letzten 5 Jahren, sage ich mal, in diesem Zeitraum, dass man einfach so viele Sachen macht, so blinder Aktionismus schon fast, Sachen, die man hört, hier mal ein Markt, da mal die Messe, da mal ein Feinkostladen, hier mal eine Ad irgendwie gemacht, aber halt nichts davon richtig, ohne Plan und so. Können die Jahre dann relativ schnell vergehen, ne? Ohne dass es richtig vorangeht.
Ja, also ich glaube, man braucht immer Durchhaltevermögen.
Ja.
Wir wurden dann schon mit der Zeit, hat sich das alles ein bisschen besser verkauft. Wir haben dann auch zwischenzeitlich im kleinen Stil nachproduziert, aber mussten immer kämpfen für unsere Produktionsslot. Wir hatten dann eine, sagen wir mal, eine gesunde Basis, aber da war nicht genug Fantasie drin, damit wir das irgendwie hauptberuflich oder das war einfach so ein Liebhaberprojekt, wo wir aber, wir haben nicht aufgegeben.
Ja.
Einfach aus Leidenschaft haben wir nicht aufgegeben. Auch, ja.
Hattet ihr von Anfang an so das ganz klare Ziel, dass ihr davon alle leben könnt, dass ihr so und so viele Millionen Umsatz und Profit damit macht? Oder mit welcher Zielsetzung?
Also eine kleine Geschichte. Ich habe dann irgendwann so diese Connection zu ein bisschen größeren Hersteller aufgebaut, wo man einfach die auch super professionell arbeiten und auch bereit waren, mit uns das Produkt weiterzuentwickeln. Ich musste da Wochen, meine zwei Mitgesellschafter, musste ich überzeugen, dass das ein guter Schritt ist, dahin zu gehen, weil die wollten um keinen Preis der Welt die Qualität von drei Foodies Bolognese kompromittieren, weil wir anstatt 1.000, 5.000 Dosen herstellen sozusagen. Ja, da musste ich mich richtig durchsetzen und habe dann aber recht behalten, weil wir nämlich die Qualität nicht nur gehalten haben, sondern im Zweifel sogar verbessert haben jetzt.
Ja, ja.
Aber es war natürlich auch gerade der Punkt, was er sagt, da kommen wir wieder zu dem Punkt, die Vision zu verfolgen und was jemand davon zu überzeugen. Wir haben da erstmal auch gar nicht so richtig dran geglaubt und hatten natürlich auch ein bisschen Bedenken. Gehen wir jetzt zu einem größeren Hersteller, dann will der uns in sein Standardprogramm ein bisschen reinnehmen und nimmt nur ein bisschen ein anderes Fleisch und so weiter.
Ja.
Der hat natürlich diesen Gedanken am Anfang auch geäußert und dann habe ich natürlich da auch ein bisschen reingekämpft, dass wir gerade die Qualität erstens mal so weiterhalten und weiterentwickeln und wir haben auch angefangen, plötzlich mit eigenen Lieferanten die mit ins Spiel zu bringen. Und das war dann für den Hersteller eigentlich auch mal ganz spannend, weil wir da auch so ein bisschen Fokus geöffnet haben.
Ja, und wann kam so der Moment, wenn ihr nicht direkt mit irgendeiner Zielsetzung reingegangen seid, was so finanzielle Themen angeht, wo ihr diese entwickelt habt und auch gemerkt habt, yo, jetzt muss man vorangehen, wir müssen jetzt mal mindestens Summe X, sage ich mal, im Monat umsetzen, dass es hier überhaupt Sinn macht, weiter zu verfolgen?
Also, der Basti hat dann, Sebastian hat dann irgendwann festgestellt, er möchte bei Foodies Vollgas geben.
Mhm.
Ja? Ich war da immer 20%, war froh, dass das läuft. Wir hatten auch zwischenzeitlich echt positive Entwicklungen, aber das war immer noch nicht in dem Stadium, wo man drüber nachdenken konnte, das vollberuflich zu machen.
Ja.
Der Basti hat sich dann die Zeit genommen, hat sich wirklich das erste Mal so Meta-Ads, Google gemacht, hat es professionalisiert und hatte dann am Anfang eine super, super Zahlen einfach, die uns aufhorchen lassen haben. Und dann haben wir geschaut, wo kriegen wir ein bisschen mehr Geld her. Und der Basti hat sich weiter reingefuchst.
Das war so 23, 24 ungefähr?
Naja, also um einmal nochmal den Bogen richtig zu spannen, nachdem wir dann irgendwie 22 dann wirklich mit dem Hersteller an den Markt gegangen sind und auch mit unseren Feinkostprodukten, haben wir Ende 22 gemerkt, hey, wir waren auf einer Feinkostmesse, wir haben irgendwie 20 Neukunden gemacht zu unseren 10 bestehenden Kunden und haben gemerkt, hey, die geile Läden kaufen das. Und die kaufen das auch noch nach und haben dann damals gemerkt, unsere bestehenden Kunden kaufen auch noch mehr nach. Also hey, wir haben doch jetzt eigentlich so ein bisschen Product Market Fit. Und dann habe ich mich, sag mal, wir sind aus Corona rausgekommen, irgendwo kann man ja offen und ehrlich sagen, man hatte natürlich so diese Phase, dass man in der Kurzarbeit war, man hatte das Geld, man hatte auch diese Zeit, das hat uns da natürlich in einer gewissen Weise reingespielt. Und dann waren wir Ende 22 an dem Punkt, dass wir gesagt haben, was machen wir jetzt? Dann habe ich gesagt, jetzt gebe ich Gas. Und dann haben wir das über 23, 24 dementsprechend entwickelt und haben da viel ausprobiert und waren dann eigentlich mit bisschen Testen, Ware hat gefehlt, keine Warenwirtschaft im Hintergrund, paar andere Problemchen, die so als Nebenkriegsschauplätze aufkommen, war ich dann im April 24 soweit, dass wir ein verhältnismäßig funktionierendes System hatten, dass wir so 20.000 Euro Umsatz gemacht haben im Monat über online, hauptsächlich über Meta.
Ja.
Okay, und dass ich mich auch einfach gesagt habe, okay, ich hänge mich da jetzt 1000% rein und ich bin davon zu 1000% überzeugt, ich gehe all in, entweder das klappt oder ich habe ein bisschen größeres Problem.
Ja, verstehe. Okay, 24. Und wann haben wir uns kennengelernt? Das war dann in 25 Mai, ne? Das heißt, da war noch ein Jahr sozusagen dazwischen von diesem Punkt, es funktioniert einigermaßen.
Das erste Mal von euch gehört habe ich im April 24.
Okay, interessant.
Da hat mir ein Bekannter irgendwie erzählt, da gibt es einen coolen Podcast, der heißt Online-Shop-Geflüster.
Nice.
Da habe ich gesagt, das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Da habe ich mir so einen Podcast angehört von euch. Ich weiß gar nicht, was das war. Irgendwas random habe ich reingehört. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt mache ich einfach mal so einen Call bei euch aus.
Ja.
Und dann kam der Tobi und habe ich mit dem gesprochen. Und dann hat er gesagt, du, am Samstag, das war Anfang Mai, 24.
Ja.
Kam dann euer Workshop und dann habe ich mir den mal angehört.
Ja.
2 Stunden lang. Und ich war einfach so, es hat mir so die Augen geöffnet, was ist denn alles möglich und was können wir denn noch alles machen? Aber habe mir gedacht, boah, also das ist so professionell, wie die das machen, das ist bestimmt ultra teuer, das können wir uns noch gar nicht leisten. So ging das alles los mit euch.
Ja, ich glaube, da hattest du mit Tobi auch in dem Jahr ein paar Mal irgendwie telefoniert, da hat es ja noch ein Jahr gedauert, bis wir gestartet sind.
Und dann haben wir einfach alle, der Tobi ist konstant dran geblieben und der hat mich alle drei Monate angerufen, hey, hier ist der Tobi, ich wollte mal fragen, wie läuft's, was macht ihr?
Ja.
Und ich fand das sympathisch und nett, weil es gibt ja auch ein paar andere Marktbegleiter, die
rufen dann jede Woche an.
Die es ein bisschen aggressiver machen und die dir irgendwas versprechen und so weiter. Und das war ich eher genervt.
Aber was ist in diesem Jahr noch, bis wir dann wirklich gestartet sind? Es war ja Mai 25, das ist ja noch ein Jahr dazwischen gewesen, von April 24. Ihr habt irgendwie Product Market Fit, es funktioniert irgendwie schon was. Was ist in diesem Jahr noch passiert?
Also wir haben 24 im April, haben wir unseren Produzenten verloren, gerade wo es angefangen hat zu laufen, von den Feinkostprodukten, die wir bei unserem großen Hersteller nicht herstellen konnten, wegen zu hoher Komplexität und noch zu hoher Mengen. Und dann haben wir darum gekämpft, dass wir erstmal mit bei unserem Lieferanten, bei dem Größeren, das herstellen können, weil wir waren out of product. Ich war im Juli out of product.
Ja.
Und dann haben wir eben einen Plan gemacht, wie wollen wir denn jetzt richtig skalieren, hatten da auch noch einen Partner mit drin, die uns dabei unterstützt haben und haben darauf alles aufgebaut, wollten eigentlich im Oktober starten, Weihnachtsgeschäft, alles mitnehmen und hatten dann das Problem, es gab ein großes Problem, erst mit einer Ware, die wir nicht bekommen haben, dann mit einer Deklaration, dann gab es im Drucken ein Problem und dann hatte ich schon verkauft zum Black Friday 24, ich glaube, das erste Mal über 5.000 Euro Umsatz gemacht. Und habe gesagt, Auslieferung ist in 2 Wochen. Das war auf die letzte Rille, dass wir überhaupt die Ware ausliefern konnten. Und dann haben wir angefangen zum 18. Dezember 24 mit Ads und mit bisschen Aufdrehen und Skalieren.
Ja.
Und dann kam der Januar, da lief das eigentlich alles ganz okay an. Da waren wir auf unserem Niveau von unseren 25.000, 30.000 Euro. Und dann haben wir halt irgendwie gemerkt im Februar, nee, wir schaffen es nicht weiter zu skalieren, es funktioniert nicht. Wir legen irgendwie jeden Monat drauf und das ist irgendwie eine Einbahnstraße. Wir haben ein gutes Produkt, was sich verkauft, aber wir haben kein funktionierendes System, wie wir an neue Kunden rankommen.
Ja, wie hast du das alles wahrgenommen, Andi, die ganze Zeit? Weil du jetzt ja auch nicht super intensiv, glaube ich, in den Ads und so weiter mit drin warst, oder?
Ich habe so wahrgenommen, dass ich immer mal wieder ein bisschen Kohle besorgen musste. So eigentlich auf monatlicher Basis, weil das Problem war, wir haben natürlich in 24 eine Hochrechnung gemacht, wie 25 läuft. Ja, wir sind ja auch Verpflichtungen da eingenommen, große Mengen an Ware abzunehmen, zu einem gewissen Punkt, wo es dann auch schon echt um richtig Kohle ging. Und dann ist uns der Kack ist immer weiter angestiegen. Und wir haben es nicht geschafft, hoch zu skalieren. Und dann war sozusagen letztes Rettungsboot, Andi, organisier noch mal für Kohle, um noch mal einen Berater reinzuholen, wo wir davor schon welche hatten, wo es nicht funktioniert hat. Dann hat der Senior im Spiel zum Glück gesagt, ja, jetzt probiert es noch mal, macht es noch mal, ich finanziere das noch mal. Und dann ist ganz witzig gewesen, ich glaube, wir haben im Juni mit euch gestartet, im Mai gestartet, und schon im Juni hatten wir das erste Mal ein einigermaßen tragbares Geschäftsmodell. Ja? Danach ist der Kack zwar noch mal ein bisschen hoch, runter, aber war wesentlich stabilisierter schon. Also Kack, die Kosten für die Neukundenakquise waren dann im Rahmen. Wir verlieren zwar immer noch Geld bei einem Erstkunden, aber die Wiederkäufer, die bringen uns das Geld wieder. Und dann haben wir so ein bestehendes Geschäftsmodell konnten wir aufzeigen. Ja, wir haben dann mal 2 Wochen gesagt, kommt 2 Wochen lang, wir hauen jetzt mal richtig Kohle rein, dass wir zeigen können, dass wir viele Neukunden, also dass die Leute Interesse haben an unserem Produkt, und haben gesagt, okay, in dem Monat hauen wir jetzt mal 20.000 Euro auf den Kopf einfach um, weil wir festgestellt haben, wir werden Geld brauchen zum Wachsen. Fremdes Geld nochmal, weil das dann über die eigenen Mittel hinausgeht, was man gewillt war, dazu investieren. Und haben dann eben geschafft, über 2 Wochen einen super Umsatz mit 40.000 Euro oder 50 zu machen, und haben uns danach hingesetzt, eine Präsentation gebaut und haben geschaut, ob wir jemanden finden, der anhand dieser Planung oder des eines Jahres, wo wir große Verluste gefahren haben, aufzeigen können, dass wir ein tragbares Modell haben, dass das Produkt gut ankommt, dass wir Fans von unserem Produkt finden können, und haben uns dann eben auf die Suche gemacht nach einem Geldgeber, um 26 anzugreifen, und haben uns jetzt, glaube ich, entschieden, noch mal ein Jahr länger mit euch zusammenzuarbeiten, weil wir einfach sagen, diese Erfahrung, die ihr einbringt, ist so wertvoll, dass es das absolut wert ist, und sagen auch die Seniorpartner drin, tut den Teufel, jetzt da wieder auf eigene Faust loszutigern, ja.
Sehr gut. Ja, habe ich auch extrem gefreut, als die
Ja,
Nachricht für euch kam.
ja.
Ja. Aber ist ja auch, also wenn man sich die Kurve anguckt von der Entwicklung, ist ja auch einfach geil, das zu sehen, wie es vorangeht. Das ist tatsächlich aber eine Sache, was du gerade gesagt hast, so dieser Moment, wo ihr mal auf die Kacke gehauen habt, in deinen Worten. Das ist eine Sache. Viele Leute, und ich kenne es auch von mir selbst, wenn man so ein Niveau hat vom Adspend, die man so normal fährt, so man muss halt irgendwann einfach deutlich mehr ausgeben, um auch deutlich mehr rauszuholen. So funktioniert ja Online-Marketing. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber wenn wir vom Adspend einen Sprung nach vorne machen mit unserem eigenen Ad-Account, für sich selbst ist es sowieso immer am schwierigsten, da ist immer so ein bisschen Muffesausen dabei, weil es halt so viel Geld dann am Ende jeden Tag ausgegeben wird. Man sieht in der Amex nicht eine Abbuchung, sondern zwei, die dann vom Meta jeden Tag reinkommen. Da muss man schon verstehen, was man tut, um dann auch wirklich dieses Risiko einzugehen mit dieser Angst, die auch irgendwie mitschwingt, wenn man halt seine Komfortzone da verlässt. War das bei euch auch so oder wie habt ihr das wahrgenommen?
Naja, ich bin da ja immer so ein bisschen der Vorsichtigere, und er wollte dann ziemlich schnell pushen, hat gesagt, hey, wir brauchen jetzt den Case, wir wissen, was ist für einen Kack bei uns in der Branche möglich, das halten wir nicht so lange durch. Und ich habe gesagt, nee, lass uns bitte jetzt im Mai erstmal anständig aufbauen. Wir haben jetzt hier Bärend-Heinz mit im Boot, und wir bauen jetzt erstmal die richtigen Ads auf. Wir brauchen wirklich die Diversifizierung auf die verschiedenen Angles, auf die verschiedenen Nutzenversprechen. Wir müssen das jetzt erstmal testen. Wir brauchen auch noch unser Video dazu. Das muss auch fertig sein. Wenn wir das nicht haben, dann verbrennen wir unnötig Geld. Wir saßen dann auch in der Tat auch so Ende Mai da, und dann hat der Dritte im Bunde, der Senior, auch gesagt, ja und? lohnt sich es jetzt oder nicht? Da habe ich so eine Wochenanalyse rausgelassen, wie denn eigentlich unser CAC war und wie viele Ads wir eigentlich hatten. Und da habe ich gesagt, bisher lohnt sich eigentlich nur das, dass wir uns stabilisieren. Aber ich glaube, jetzt sind wir an der Basis, dass wir langsam hochdrehen können.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt lass uns hochdrehen, lass uns das versuchen und haben das dann Step by Step gemacht und sind so, weiß nicht, wo wir gestartet haben, irgendwie so bei 500, 600 Euro, weil da haben wir gemerkt, hey,
Daily,
Daily, da funktioniert's. Und dann sind wir halt hochgegangen auf, ich glaube, 1700, 1800 Euro und haben es halt mal 3 Wochen fliegen lassen und haben gesagt, wir drehen jetzt so lange, bis wir merken, der Kack rauscht uns ab und wir testen jetzt mal alles und schmeißen alles rein.
Und, und vielleicht ganz witzig, wir haben dann, das war nämlich im Juli war der Test, jetzt kommt es mir wieder und ich hatte mega Schiss, weil auf einmal die Temperaturen so hoch gegangen sind, ja, 36 Grad im Sommer, ich dachte,
Wer kauft jetzt Bolo?
Wer kauft jetzt Bolo im Hochsommer?
Ja.
Und als wir uns dann auf die Suche nach Geld gemacht haben, habe ich ins Pitchdeck auch ganz dick reingeschrieben, die guten Zahlen haben wir übrigens im Juli bei 37.
Ja, ich sehe es hier gerade, da ist gut vorangegangen in dem Monat.
37 Grad haben wir die erreicht. Ja.
Ja.
Und ich war immer ein Fan, ich wollte pushen, weil ich gemerkt habe, wenn wir jetzt auf diesem Level bleiben, auch nur 700 Euro am Tag, 800 Euro am Tag, dann sterben wir als Unternehmen langsam tot, weil wir das nicht, wir hätten das nie geschafft, dass wir rechnerisch auf einen grünen Zweig kommen in einer Zeitspanne, wo wir irgendwann auch ein bisschen Gehalt auszahlen können und so weiter. Ja?
Ja.
Das ist immer noch so, dass wir stecken noch viel Arbeit rein, ziehen nicht viel Geld raus und ja.
Und jetzt heute, also wo wir das aufnehmen, ist Ende März 2026. Wo steht ihr da und was ist so aktuell der AdSpend Daily? Also wie hat sich das Ganze jetzt in dem letzten Jahr entwickelt ungefähr?
Also mit dem Investorengeld wussten wir natürlich, wir können uns einen definierten CAC leisten mit einem fest definierten Werbebudget. Und an den Plan halten wir uns jetzt und solange wir diesen Plan erfüllen, ziehen wir das natürlich durch und wir sind jetzt aktuell bei so einem Daily Ad Spend von 2,5.
Ja.
Wir haben unsere Zahlen, die wir vorgegeben haben, schlagen wir aktuell jeden Monat aufs Neue, insbesondere auch was das Thema Retention angeht, obwohl wir immer noch die Retention noch nicht eigentlich in unserem Sinne fertig gemacht haben. Ja. Und jetzt geht's nächsten Monat nochmal deutlich hoch, weil wir nochmal 2 bis 3 neue Markets dazu nehmen. Und ja, das ist der Status quo.
Ja, was würdet ihr sagen? Also das, was ihr beschrieben habt, das hört man ja von allen eigentlich und beobachtet man ja. Also man versucht, den Adspend hochzudrehen und dann bricht's ein. So diese ständige Achterbahnfahrt etc. Was war bei euch so der Schlüsselpunkt, warum das jetzt funktioniert und der höhere Adspend ausgehalten werden kann?
Ich glaube, ehrlicherweise, wir haben extrem viel getestet. Wir haben Ende letzten Jahres, ich habe am 1. Januar hatte ich hochgeladen 120 Ads.
Mhm.
Und von den 120 Ads sind am Ende, haben 3 bis 4 performt. Und wir haben dieses Spielchen mit einem sehr fokussierten Wochenplan, klaren Objectives, die wir dahinter gelegt haben, durchgezogen und haben jede Woche einfach nochmal 30, 40 Ads nachgelegt. Da haben viele nicht funktioniert, aber wir haben sie einfach nachgelegt. Und was uns da noch gefehlt hat, war das Thema Video. Und mit dem Thema Video haben wir es dann geschafft, das war dann Anfang Februar da, auch nochmal von den 1200, 1300 auf die über 2000 Euro Adspend hochzugehen und einfach die Diversifizierung der Ads, eine konstante Arbeit, klares Denken in, wir wollen alle Formate abdecken, wir vertesten alle Formate, wir haben aber eigentlich immer nur noch ein Nutzerversprechen und spielen das eigentlich in 2 bis 3 Angles. Und das war für uns, das war das, warum es das einfach aushält.
Ja.
Und wir glauben auch ehrlicherweise, wenn wir jetzt da vielleicht nochmal noch bessere Learnings haben, dann werden wir von den 2,5 alleine auch im deutschen Markt vielleicht auch auf 3,5 gehen, wenn wir jetzt vielleicht noch ins Frühjahr mit reinnehmen, die Themen zum Beispiel in Richtung Camping, Glamping oder auch in das Thema Protein gehen, immer natürlich auch mit der richtigen Landingpage, auch mit dem richtigen Testing dafür, dann glauben wir auch, dass wir auch 5 bis 6K pro Tag in Deutschland spielen können.
Ja, denke ich auch. Also am Ende sind es ja eigentlich die Basics, ne? Wir hatten es ja gerade auch schon kurz drüber gesprochen. Ich vermute auch mal, ihr seid heute nicht mehr großartig auf Märkten, Messen oder irgendwas in der Richtung unterwegs und habt schon einen harten Fokus einfach.
Das ist wieder Bastis Thema.
Naja, also wir haben in der Tat dieses Thema besprochen, gehen wir auf Messen.
Ja.
Wir haben das Thema besprochen, wie können wir uns denn auch ein bisschen von der Abhängigkeit von Meta vielleicht ein bisschen lösen, und hatten da auch vorletztes Wochenende ein größeres Treffen mit allen, die irgendwo so ein bisschen daran beteiligt sind. Und haben uns eigentlich darauf geeinigt, hey, wir sollten bei unserem Thema bleiben, wo wir aktuell funktionieren. Das ist Meta.
Ja.
Und das ziehen wir auch weiter durch. Trotz alledem halten wir natürlich unsere Augen offen und schauen, was ist denn eigentlich möglich? Wie schafft man es denn, andere Kanäle auch anzutesten?
Google ist ja jetzt gerade, Google ist ja gerade auf der Agenda, glaube ich, ne?
Google ist auf der Agenda, aber ich sage jetzt mal, neben dem Online-Marketing, es kann ja auch einfach immer sein, wir wissen ja nicht, was in der heutigen Welt passiert. Es werden jetzt irgendwelche Sondersteuern vielleicht angekündigt. Die amerikanischen Firmen, die das machen, gibt es irgendwelche Probleme im Algorithmus? Es kommen irgendwelche ganz großen Player mit in den Markt, die plötzlich das Thema auch bespielen. Dann verlieren wir vielleicht den Auktionen. Wir wissen es ja nicht.
Ja.
Deswegen besteht natürlich ein gewisses Risiko. Deswegen denkt man natürlich auch ein paar weitere Themen rein, wie beispielsweise auch Foodtrucks, mit Foodtrucks unterwegs zu sein, auf Stadtfeste zu gehen, zu Firmen-Events zu gehen. Das sind gerade so Themen, über die wir nachdenken.
Ja, safe. Aber ihr seid ja mittlerweile auch an einem Punkt, wo es Sinn macht, auch in diese Richtung zu denken, um es einfach stabiler aufzustellen. Weil wenn halt alles von Meta abhängt, ist halt nicht geil. Es macht halt schon Sinn, am Anfang wirklich knallhart sich zu fokussieren, bis man auf ein Niveau kommt, wo es halt anfängt Spaß zu machen und man halt richtig Volumen auch drehen kann. Aber dann muss auch der Punkt kommen, das Ganze irgendwie stabiler aufzustellen. Weil ansonsten, wie du sagst, ne, kann halt alles ziemlich schnell auch vorbei sein, wenn der Sack sich irgendwas überlegt oder irgendjemand anders.
Ja, also gut, wir sind jetzt ein stabiles Unternehmen und werfen die Feder nicht mehr, wie sagt man, wir werfen den Handschuh jetzt nicht mehr, komme was wolle, aber wir müssen jetzt ein bisschen uns breiter aufstellen und nicht nur einen Kanal bespielen und auch langsam dann in andere Richtungen denken, ja.
Ja, safe. Ja, geil. Ich bin gespannt, was wir noch rausholen können. Und wenn dann nächsten Monat nochmal ein Sprung kommen soll vom Adspend, bin ich auch gespannt, das mitzuverfolgen. Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, die bei euch irgendwie so Klick gemacht haben, noch im letzten Jahr, was so für euch eine komplett neue Perspektive, eine komplett neue Denkweise gebracht hat, wo ihr euch wünschen würdet, dass ihr die auch schon vor 5 oder 7 Jahren gehabt hättet im Unternehmensaufbau?
Nee, ich glaube immer, die Sachen brauchen Zeit, ja. Vor allem in unserer Branche ist es super. Wie schaffst du das, ein Lager vorzuhalten? Wie schaffst du das, dass du wirklich skalierungsfähig bist mit deinen Produkten? Ich glaube daran, das ist eine schwierige Übung für viele Startups, diese Rutsche zu legen, dass man überhaupt erst groß denken kann.
Absolut.
Weil es ist nicht so, dass da Leute mit offenen Armen auf einen als Startup warten, dass man irgendwie so eine Rutsche in eine Skalierung reinlegt. Das ist super kapitalintensiv, da Lager aufzubauen, lieferfähig zu sein, einen Produktionsslot zu kriegen. Im Nachhinein hätten wir natürlich wahrscheinlich uns 2-3 Jahre vielleicht schneller sein können in einer optimalen Welt, aber die optimale Welt gibt's nicht und es ist wichtig, einen Fuß vor den anderen zu setzen und einfach am Ball bleiben ist es. Das ist wie ein Schwergewichtskampf, ja. Jeden Tag einen Punch landen.
Ja, absolut.
Am Produkt bleiben, das Produkt weiter lieben und es ein Ausdauersport, so Startups zu machen. Ja, jeden Tag doch kontinuierlich einen Schritt gehen. Da gibt es auch keinen Urlaub, da gibt es kein Nichts. Jeden Tag einen Punch setzen, den nächsten einstecken, aufstehen, ja, und nicht zu Boden gehen.
Ja, safe. Ich denke, das kann jeder bestätigen, der auf dieser Journey, sage ich mal, ist. Ja. Was ich mal noch ganz interessant finde, vielleicht mal als letzten Punkt, um da reinzugehen. Ihr habt ja gesagt, dass ihr am Anfang das eher als Liebhaberei gemacht habt und da irgendwie so reingerutscht habt, gar keine konkreten Ziele hattet irgendwie in der Richtung. Jetzt hast du gerade von Großdenken gesprochen. Und ich denke auch, das ist wirklich extrem wichtig, weil viele, die halt aus einer Liebhaberei oder aus irgendwie da reinrutschen, sage ich mal, und da gibt es ganz, ganz viele davon, so, wenn du nicht irgendwann an den Punkt kommst, dass du checkst, du musst halt ein paar Millionen Umsatz mindestens da machen, dass es finanziell überhaupt interessant ist, dann wirst du halt immer weiter rumpimmeln und es ist dann im Grunde einfach so ein goldenes Hamsterrad, wo es dir finanziell einfach schlechter geht als irgendwo in einem Angestelltenverhältnis. Was war bei euch so der Punkt, wo dieses Großdenken für euch ermöglicht wurde und diese Perspektive dann da war? Gab es da irgendeinen Moment?
Nein, das ist ja eine Entscheidung, irgendwann einstellen.
Ja.
Also das war immer der Ansatz, das Ding soll sich tragen, das soll ein bisschen Geld verdienen, aber am Anfang haben wir nicht gedacht, da wird mal werden Gehälter gezahlt, sondern es war halt so ein Projekt, wo man denkt, wenn man jetzt am Ende vom Jahr 10.000 Euro jeder rauszieht, dann sind wir alle happy, wir haben da vielleicht die Möglichkeiten falsch eingeschätzt und im Prinzip ist jetzt so, du brauchst eine kritische Größe, um als Unternehmen überleben zu können, weil Neukunden anzusprechen, das kostet alles Geld, weil wir müssen Videos drehen, wir müssen für Videos muss man verfügbar sein, braucht es Geld, die Leute müssen, wir müssen auch von irgendwas leben und deshalb, man braucht einfach eine kritische Größe, um das überhaupt machen zu können und auch überhaupt, um das Produkt dauerhaft herstellen zu können, braucht man eine kritische Größe, weil Produzenten wollen regelmäßige Slots vergeben und ein Slot hat eine gewisse Größe und wenn du den nicht schaffst, dauerhaft abzubilden, kriegst du mega Probleme, weil keiner dein Zeug herstellen möchte.
Ja, das heißt, bei dir war es so eine Erkenntnis über Zeit, sag ich mal, immer mehr reinkam.
Das hat sich über die Zeit, haben sich neue Perspektiven, hat sich ein größeres Bild gezeigt, was möglich ist mit dem Unternehmen. Ja, Bolognese lieben alle Deutschen eigentlich. Ja. Das war eigentlich ein No-Brainer, dass man die Sache auch groß denken kann. Ja. Aber ich dachte auch selber nicht, ich dachte ein mega geiles Produkt, aber dachte vielleicht ein bisschen speziell, so eine geile Bolo in die Dose packen, keine Ahnung.
Ja. Wie war es bei dir, Sebastian? Weil du bist ja dann auch den Schritt gegangen als Erster, zu sagen, ich gehe jetzt all in rein, fokussiere mich komplett auf drei Foodies und hast dich dann ja auch dahinter geklemmt, um das mit den Ads zum Beispiel auch anzugehen. Kam die Erkenntnis bei dir auch so schrittweise oder gab es da so einen Moment,
wo es wir haben schon von Anfang an schon einen richtigen Businessplan mal gehabt, wo wir gedacht haben, okay, komm, wir probieren das im ersten Mal aus. Wir werden mal im ersten Jahr ein paar Euro verdienen, haben natürlich weder von der Branche noch von dem Online-Business irgendeine Ahnung gehabt. Ja. Das war die Fehleinschätzung, von der Andi gesprochen hat. Aber für mich kam die Erkenntnis eigentlich in 2023, weil ich in 2023 gemerkt habe, oha, es ist ja schon so, wenn ich mir das jetzt mal so ein bisschen hochrechne, wir haben einen definierten AOV, wir wissen, was wir für einen CAC fahren. Wenn ich mir das jetzt hochrechne, damals hatten wir irgendwie einen CAC von 20, wir haben zwar nicht viel verkauft gehabt, wir haben irgendwie 8 oder 10.000 Euro Umsatz gemacht, hatten dann wieder Warenprobleme, aber mit einem CAC von 20 auf 2-3 Ads, die wir so gespielt haben, habe ich gedacht, okay, wenn wir das so ein bisschen hochziehen, dann sind wir da, glaube ich, ziemlich schnell, ziemlich kompetitiv und habe dann auch einen Businessplan gemacht, Anfang, Ende 23, Anfang 24, weil ich habe zu mir gesagt, Ende 23 treffe ich eine Entscheidung, mache ich weiter oder mache ich nicht weiter. Bin dann zum Andi, habe gesagt, folgendermaßen stelle ich mir das vor, das und das ist möglich, bin mit dem ersten Businessplan ums Eck gekommen, wo dann irgendwie so 1,8 Millionen oder so da am Ende stand. Da wurde erstmal so ein bisschen geschmunzelt. Naja, also wenn wir die Hälfte schaffen, das wäre schon echt cool und so weiter. Und da habe ich dann so gemerkt, das funktioniert. Und nachdem es dann weitergegangen ist, in dem Monat April, wo ich dann halt gemerkt habe, hey, ich schaffe es irgendwie meine 20, 25 Bestellungen pro Tag mit Neukunden zu fahren, habe ich mir damals gesagt, okay, also ehrlicherweise, ich habe jetzt 2, 3, 4 Ads online. Wenn ich das einfach mal 10 nehme, dann müsste ich doch eigentlich, wenn ich die Ware und alles habe, dann müssten ja auch mal locker irgendwie 100, 120, 140 Bestellungen drin sein. Und da auf der Basis, da habe ich dann irgendwie Blut geleckt und habe mir gedacht, okay, so funktioniert's.
Ja, okay, interessant. Ja, finde ich auch immer extrem hilfreich, einfach mal Sachen durchzurechnen und mal so ein bisschen einfach Szenarien durchzuschauen. Ich glaube, es ist auch eine Sache, die ganz viele einfach gar nicht tun, vielleicht weil sie keinen Bock haben auf Excel, Zahlen nicht so lieben etc. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Skill, den muss nicht jeder im Unternehmen haben, aber es muss zumindest mal eine Person geben im Unternehmen, die den hat und die sowas mal macht. Weil wenn man das nicht tut, dann bist du die ganze Zeit nur nach Bauchgefühl unterwegs und eigentlich im Blindflug.
Mein Spitzname, als ich noch ein bisschen Gastro gemacht habe und ich auch ein großer Freund bin von so ein bisschen so amerikanischen Filmen, war Excel Folie.
Sehr gut, perfekt.
Ja, also ich finde, du hast da einen wichtigen Punkt genannt. Das ist so ein Startup. Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, wie das Leute alleine ein Startup als eine Person gründen. Kann ich mir nicht vorstellen, weil du, das ist, für mich ist das immer Teamsport. Ja? Ja. Einer steht in der Abwehr, einer schießt vorne die Tore, einer ist im Mittelfeld da, um die Bälle zu verteilen. Und ich habe mal irgendwo gelesen, die viele oder die meisten Startups, die scheitern daran, dass sich die Teams, die Gründerteams verstreiten und dann nicht weitermachen. Ja? Aber ich finde es so einen wichtigen Punkt, dass sowas ein Teamsport ist. Ja.
Ja.
Wie eine Fußballmannschaft. Du brauchst hinten in der Abwehr jemand, du brauchst vorne jemand, der Tore schießt, du musst schauen, dass das System läuft. Und ganz alleine gründen würde ich nie.
Kann ich nachvollziehen. Ja.
Ja. Das ist, mit dem Teamsport ist es ja auch ein bisschen wie mit den Ads. Und ihr sprecht ja auch immer von der Fußballmannschaft.
Ja.
Und es ist, glaube ich, ein Erfolgsfaktor bei uns ist, dass wir zwei so verschieden sind.
Ja.
Wir haben grundsätzlich nicht die gleiche Meinung.
Ja.
Grundsätzlich. Wir sind immer so, wie machen wir das? Dann sagt er was, ich sag was und dann versuchen wir irgendwie eine Lösung zu finden, ja, ohne dass wir uns streiten dabei. Wir haben uns, glaube ich, haben wir uns mal richtig gestritten in der ganzen Zeit?
Nee.
Ich wüsste nicht, dass wir uns richtig gestritten haben, ne?
Ja, safe. Also diese Diversität auch im Team, ultra wichtig. Wenn alle oder wenn beide genau den gleichen Skill haben, kann es nicht funktionieren. So ein, man muss eine Person haben, die krass in dem Zahlenthema drin ist, eine, die Marketing versteht, eine, die vielleicht so Verhandlungsgeschick hat, eine, die so ultra strukturiert ist, ist einfach super, super wichtig. Man muss es nicht im Co-Founder-Team theoretisch drin haben, sondern kann es auch über Mitarbeiter am Ende aufbauen. Aber das ist am Ende ja eine persönliche Frage, wie will man es machen. Aber das ist tatsächlich auch genau der Grund, was du gerade meintest, du willst niemals alleine gründen, warum viele, die alleine gegründet haben, zu uns kommen, weil ihnen halt einfach diese Perspektive, dieser Sparringspartner fehlt und sie halt einfach alles mit sich selbst ausmachen oder dann mit ChatGPT rumwurschteln und da kommt am Ende ja auch häufig nichts Brauchbares bei rum, gerade bei so wichtigen strategischen Sachen. Also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Alright, geil, das war gut. Ich glaube, da war guter Input mit dabei. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt gleich mal lecker Bolognese. Vielen Dank, dass ihr im Podcast mit dabei wart. Da war sicherlich viel dabei für die zugehört haben. Und ich denke, dann kann man sich auch, wenn der Podcast hier veröffentlicht wird, auch zeitnah auf der Homepage die Case Study zu euch angucken. Und ich würde sagen, wer euch noch nicht kennt, der sollte auf jeden Fall mal zu euch auf die Website Bolognese gehen probieren. Und die Bolognese probieren, ganz genau.
Danke auch an dich, Berend, und das Team, yes, dass wir auch bei dem Podcast dabei sein dürfen und dass wir euch kennengelernt haben. Für uns war es auch Podcast-Premiere übrigens.
Nice, geil, da freue ich mich. Sehr schön, dann vielen Dank und dann gehen wir mal in die Küche, würde ich sagen.